Hallo, liebe Mehrspielerinnen und Mehrspieler. Willkommen zu Max und meiner völlig improvisierten Rückblickssendung, Podcast, Deutschland
In
und deine Artikel. Das ist schlimm.
In professionell gesprochen die Quartalssitzung 2, Q2.
Genau. Q2 2014, wie wir im Business sagen.
Im Games-Business.
Ja, genau. Gut, also wir blicken zurück auf das vergangene Quartal. Monate, die wir betrachten, sind April, Mai, Juni. Und im April fangen wir direkt an, Max, mit...
Der April war ja dann nicht ganz so groß. Im Endeffekt ist es eins der schönen UbiArt. Heißen sie UbiArt?
Ja, ich glaube schon.
Das,
ja,
das,
ja.
Das kleine Studio, das uns immer weismachen will, dass dieser Großkonzern noch eine Seele hat. Und uns leider dann auch immer wieder überzeugt mit Spielen wie Rayman.
Ja, die sitzen, glaube ich, in Montpellier. Ist auch eher so ein kleineres Studio.
Ich glaube, das ist nur der Markenname. UbiArt sind die Spiele, die sie dann... Es gibt ja auch das Spiel Child of Light ist mit der gleichen Engine, der UbiArt Engine, die ja auch die gleiche Engine wie bei den Rayman-Spielen ist, weil Child of Light wurde nicht von den Franzosen gemacht. Die Rayman-Spiele ja, aber UbiArt ist einfach so wie... Warner Brothers hat es auch bei Filmen. Die haben Warner Brothers Independent oder sowas. Hm. Das sind dann die kleineren Filme. Also das ist, da darf man sich nicht blenden lassen. Das ist leider nicht nur aus dieser, zumindest was Rayman angeht, Qualitätsschmiede, sondern unter anderem war da involviert, glaube ich, der Schreiber von Far Cry 3, was ja jetzt nicht auf Anhieb, wenn man die Trailer zu dem Spiel gesehen hat, einen dazu verführt, das zu denken. B war jetzt das, die Story war jetzt nicht das Beste von Far Cry 3, eher so am anderen Ende der Qualität anzusiedeln. Auch nicht
deiner
auch nicht
Meinung nach, ich fand's nicht so schlimm.
Ich fand sie okay. Ich wollte ja nur sagen, wenn man das Spiel, weil das Spiel, finde ich, ist ein Far Cry 3, ist ein wirklich, wirklich gutes Spiel, gerade beim Gameplay und ich war selten motiviert, jetzt wirklich die Story weiterzuspielen. Sie war nicht schlecht, aber sie war okay geschrieben. Sie ist auf jeden Fall, das meine ich nur, nicht der Grund, warum man dieses Spiel spielen will, in erster Linie.
Das ist richtig, ja.
Wir reden über Child of Light, ist ja am Ende ein recht, da hatte man auch ein bisschen Angst vor bei den Trailern, weil es sieht wunderschön, weil es wunderschön aussieht, aber es sah auch sehr simpel aus. Das Plattforming sah sehr simpel aus. Das Kampfsystem sah recht simpel aus. Dann gab es diese Träne, diesen blauen Geist, der so ein bisschen ja wie ein Cheatcode funktioniert, weil du mit ihm Gegner blenden kannst und verlangsamen kannst. Sei es im RPG-Kampf oder während des Plattformings. Am Ende wurde ja auch immer wieder gesagt, ja, das Spiel soll man ja auch mit seinen Kindern spielen können. Finde ich insgesamt von der Stimmung allerdings nicht so... dass es tatsächlich ein Märchen ist, was kleine Kinder schon verstehen. Und dass es eher ein Märchen ist wie so die unendliche Geschichte. Die kannst du lesen, wenn du 6 Jahre alt bist, wenn du 8 Jahre alt bist, aber du musst eigentlich nochmal mit 12, 14 Jahren zurückkommen, um die ganzen Kontexte zu verstehen, die da verarbeitet werden. Und das sehe ich bei Child of Light auch einfach schon von der Stimmung, wenn nicht schon vom Inhalt ähnlich. Warum das Spiel mich dann am Ende so schön es ist und so nette Ansätze es hat, als ein bisschen halbgar getroffen hat, weil es spielt sich zu leicht für, aus meiner Sicht spielt es sich zu leicht für die eigentliche Zielgruppe und die gedachte Zielgruppe der Kleinen, also 6 und aufwärts, finde ich, wird nicht wirklich getroffen mit dem Spiel.
Aber was ich ganz interessant finde, ist, dass es quasi eine Art JRPG ist aus Europa oder von einem westlichen Studio.
Amerika, ja, USA, ja, also von Ubisoft, von einem westlichen Entwickler.
das finde ich halt ganz interessant. Aber ja, ich denke, da ist auch alles zu gesagt. Dann, was noch interessant ist, was im April rausgekommen ist, war Titanfall für die Xbox One.
Und ja, der große Seller.
Der große, auch groß erwartet, weil es ja auch die Leute sind, die früher halt Call of Duty gemacht haben, bevor sie gesagt haben, fuck Call of Duty. Übrigens ist nicht für die Xbox One rausgekommen, sondern für die 360 im April, sehe ich gerade.
Es hat ja dann doch länger gedauert als erwartet, bis Titanfall für die Xbox 360 rauskam. Und ich weiß auch nicht, man müsste mal nachgucken, ob es da wirklich vertrauenswürdige Zahlen gibt, wie oft sich das noch für die Xbox 360 verkauft hat, weil natürlich hat das nicht so eine gute Framerate. Natürlich kann das hier und da schon mal lecken im Vergleich zu wie du die Ressourcen aufteilen kannst auf einer besseren Konsole und natürlich auf dem PC. Es war jetzt nochmal so nachgereicht, aber ich glaube, wir haben noch nie so ganz ausführlich über das Spiel jetzt gesprochen.
Nee, aber nee, also was halt ganz interessant ist bei dem Spiel, glaube ich, dass die Entwickler versucht haben, so ein bisschen in diesem, ist ja ein eigentlich reiner Multiplayer-Titel, da so ein bisschen zwischendurch eine, oder da drin eine Geschichte zu erzählen über irgendwelche Audiospuren, die du aber nicht so wirklich wahrnimmst, weil du dich natürlich auf dieses sehr schnelle Kampfgeschehen konzentrierst. Und ansonsten, naja, scheint es ein relativ, also trotz allem doch relativ generischer Multiplayer-Shooter zu sein, der natürlich, der hat Max, der hat so diese Parkour- oder Wandlauf-Elemente, wenn du so willst. Aber ja, so vom Hocker gerissen hat es, glaube ich, niemanden so wirklich. Und man kann auch sehen, also es wird jetzt auch nicht so viel darüber geschrieben.
Also es wurde dann zumindest, also die ersten ein, zwei Wochen war natürlich großer Hype, aber der hat natürlich recht schnell nachgelassen, weil, steht auch in den meisten Kritiken, die ihr dazu lesen werdet, alle sind eigentlich sehr positiv bis fast schon überragend, aber niemand wollte dieses Spiel wirklich, ja so, also der nächste Schritt des Multiplayer nennen, weil es alles nur die Basics abgedeckt hat. Es gab nur so und so viele Maps, es gab nur so und so viele verschiedene Modes, also Modi zu spielen, wo viele gesagt haben, und das soll ja auch noch in Aussicht stehen, ist glaube ich noch nicht raus. Die haben ja große Updates versprochen mit neuen Modi, mit neuen Maps und. Und dann ist das zwar, dann ist das ein großes Spiel, aber man sieht schon, dass es dem Spiel wohl wirklich geholfen hätte, wenn das von Anfang an da gewesen wäre, weil in vielen Köpfen, in vielen Köpfen ist natürlich dieser Ersteindruck, der bleibt auch. Dann hast du noch viele Außenstehende, die das Spiel vielleicht nicht sofort gekauft haben, jetzt erst, sei es für die Xbox 360 oder eben einfach so erst zwei, drei Monate später sich das Spiel gekauft haben. Und wenn die sich informieren, Reviews lesen, die Reviews beziehen sich halt alle auf die Erstfassung. Es wird ja immer seltener, dass tatsächlich so große Updates auch groß Beachtung finden und dass du darüber auch überhaupt informiert bist. Weil ich zurzeit, da rede ich auch am Ende, wenn wir darüber sprechen, was wir gerade zocken, ich habe mir vorgenommen, jetzt nochmal für Billigstpreise den ein oder anderen FPS, First-Person-Shooter für die PlayStation 3 zu kaufen, einfach weil das so das Genre ist, das ich immer so beiseite geschoben habe, aber wenn ich über Spiele reden will, dann muss ich diese Spiele auch eigentlich zumindest ein paar Mal gespielt haben, dass man da einen Eindruck hat und habe dann so geguckt und zum Beispiel Killzone 3 war ein Spiel, das Jim Sterling, gut, ist jetzt natürlich subjektiv, aber hat dem Spiel zum Beispiel eine 10 von 10 gegeben mit der Aussage, wisst ihr was, die Solo-Kampagne, ja, ist okay, ist halt eine Singleplayer-Kampagne in einem sehr gut gemachten Shooter, aber allein für den Multiplayer würde ich 10 Punkte geben. Und dieser Eindruck ist ja der, den Titanfall hätte erwecken müssen, weil es eben nur Multiplayer ist. Und gerade da zeigt sich dann für mich, dass dieser Wow-Effekt, den zum Beispiel ein Jim Sterling mit Killzone 3 damals hatte, dass Titanfall das nicht geschafft hat. Also man hat es gehofft, alle haben es, glaube ich, inständig gehofft und alle haben das Spiel gemocht, aber mit einer leichten Vorschau zu Watch Dogs, über das wir ja noch sprechen wollen, es hat dann am Ende nicht ganz diese Erwartung, die wir ja eigentlich gar nicht haben konnten, weil wir wollten, dass die Erwartungen übertroffen werden, das hat es nicht erreicht.
Ja, da stimme ich dir zu. Viel erwartet wurde auch Elder Scrolls Online, das im April dann rausgekommen ist. Ich bin kein großer MMORPG-Fan, ich bin auch kein großer Fan der Elder Scrolls-Reihe, muss ich gestehen. Mir ist das alles immer so ein bisschen zu generisch und Skyrim zuletzt, muss ich sagen, ich habe es nach langem inneren Ringen, auch weil ich da halt Mods auf Mods reingepackt habe und dann nie wieder dazu komme, die wieder zu installieren, falls mich irgendwann nochmal das Verlangen packt, habe ich Skyrim deinstalliert tatsächlich. Und jetzt Elder Scrolls Online, anscheinend ein relativ, ja, auch hier wieder wenig überraschendes MMORPG. Gute Quests, die wurden gelobt. Es gibt natürlich wie immer einige Schnitzereien, die wahrscheinlich noch durch diverse Patches dann ausgebessert werden. Was mich schon halt wieder so ein bisschen annervt, ist, man ist wie in jedem Elder Scrolls Spiel, ist man ein Auserwählter, ein ganz bestimmter Auserwählter. Und da dachte ich mir, liebe Leute bei Bethesda, denkt ihr eigentlich nach, was ihr für ein Spiel da macht? Also, bei Skyrim macht es irgendwo noch Sinn, weil es ist immer halt, ja, ein Singleplayer-Spiel, aber das ist ein Multiplayer-Spiel. Und dieses Multiplayer-Spiel will mir jetzt sagen, dass ich ein ganz besonderer Auserwählter bin, neben den 500 Millionen Tausend anderen, die da durch die Welt hüpfen?
Ja, was ich, ganz kurz, fällt mir gerade ein, ein Spiel, das ich mir nicht aufgeschrieben habe, auch im streng genommen April, machen wir es mal wie mit Titanfall. Und zwar kam die PS4-Fassung von, weil wir gerade bei Online-Spielen sind, auch mit Abokosten und drum und dran, kam ja die Neuauflage von Final Fantasy XIV, jetzt genannt mit dem Zusatztitel A Realm Reborn, kam jetzt ja raus, hat fantastische Wertungen bekommen. Dieses Spiel war ja gescholten, hatte unglaublich schlechte Kritiken, als es ursprünglich rauskam. Die 2.0-Version heimst jetzt auch auf der PS4 super Wertungen ein. Und scheint sich so ein bisschen als, ich weiß nicht, wie aktuell und wie gut World of Warcraft noch läuft und ob da Planungen für mal tatsächlich ein neues Spiel anstehen. Aber etabliert sich gerade so als die erste tatsächlich nach Next-Gen, also für Konsolenspieler und einfach nach schön, aber immer noch klassisch gehalten für so MMO-Spieler aussieht. Hat mich sehr überrascht, weil ein Spiel, das so floppt, ich komme immer noch nicht darauf klar, dass dieses Spiel jetzt so erfolgreich ist, dass tatsächlich ein Studio ein Spiel so in den Sand setzt und dann sagt, wisst ihr was, wir bauen dieses Spiel jetzt nochmal komplett um. Weil wäre das in die Hose gegangen, das wären wieder 2-3 Jahre Arbeit mit einem großen Team, die du in den Sand gesetzt hast. Das hätte so nach hinten losgehen können. Ich weiß nicht, ob Respekt oder ob das einfach ein Himmelfahrtskommando war, das komischerweise gut gegangen ist. Einfach so am Rande.
Ich würde sagen, das sind Geschichten, die passieren halt hauptsächlich in Japan. Ja, in westlichen Industrienationen wäre halt ein nicht erfolgreiches Produkt wäre halt einfach abgesetzt worden. Punkt. Ohne ja, Wenn also, und Aber. Und dann gäbe es vielleicht 10 Jahre später nochmal eine Kickstarter-Kampagne oder sowas. Aber
oder Bethesda kauft die Rechte auf.
Oder so, ja.
Gehen wir weiter im April. Und zwar hätte ich da unter anderem noch Daylight. Dazu aber auch nur 3-4 Sätze. Das wurde ja gerade von Horrorfans lange Zeit erwartet und jeder hatte sich gefreut über die kurzen Videos, die da kamen. Du kannst dazu ja noch 3 Sätze gerade sagen, was dann das Endergebnis war. Also das Spiel an sich hat sich dann recht schnell nach so die ersten 10 bis 15 Minuten sind gruselig und danach ist es wohl einfach ein so Cheapscares und immer wieder dieselbe Rezeptur, so ein bisschen Slender 2, hat man das Gefühl, von der Formel her. Es passt nichts wirklich, es ist nicht so gruselig, wie es versprochen hat zu sein. Es gibt eigentlich außer grafischen Gründen keinen Grund, sich dieses Spiel anzuschauen, anstatt, falls man es noch nicht gespielt hat, nicht doch Slenderman, die erste Fassung, oder eben Amnesia auf jeden Fall, die erste. Dark Descent sich anzugucken, weil ja, also Daylight ist eine weitere nach Zombie U die nächste wirklich große Enttäuschung in Sachen Horror, würde ich sagen.
Ja, also das Besondere an Daylight war eigentlich, dass man gesagt hat, ja, das ist von Anfang an prozedural erzeugt, dieses Krankenhaus oder was das auch immer ist, durch das man sich da schleicht. Was aber dazu führt letztlich, dass du eigentlich nur eine bestimmte zufällige Anzahl an Räumen hintereinander geklatscht bekommst. Also das ist sehr schnell, ist dann ein Wiederholungs- und Ermüdungsfaktor deswegen da und dann ist es auch nicht mehr gruselig. Weil wenn du weißt, dass du bei deinem letzten Spiel in Raum XY mit der Leiche an der Wand vorbeigekommen bist, dann hast du es einmal gesehen und dann ist es auch nicht mehr so. Gruselig. Überhaupt, also momentan, Jim Sterling nennt das, glaube ich, auch irgendwie PewDiePie-Fodder oder sowas. Dieser Typus von Horrorspielen, wo man sich halt nicht wehren kann, oder nur schlecht werden kann und die in erster Linie darauf abgezielt sind, als Let's Play-Video viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Mhm. Die gibt es momentan echt viele. Und das ist schade, weil so verliert letztlich wirklich gruselige Spiele gehen vielleicht unter und verlieren aber auch ihren Reiz, weil irgendwann ist man eben auch von den Schockeffekten, die man nun kennt, ein bisschen übersättigt.
Ja, ja, klar.
Gehen wir in den Mai. Da gibt's, da haben wir auch schon zwei große Titel im Grunde genommen beim letzten Quartalsrückblick.
Der große Monat, ja.
Angekündigt. Lustigerweise wirklich viele Veröffentlichungen im Mai, die nennenswert wären. Für uns, wie gesagt, relevant in erster Linie Dark Souls 2 und Tropico 5. Kurz was zu Tropico 5, das kann man relativ schnell abhandeln. Ist interessant, sie machen ein paar Dinge neu, die sie in Tropico 3 und 4 nicht gemacht haben, beispielsweise die Zeitalter, die man durchwandert, oder dass man zusätzliche Optionen hat, was Handel angeht. Das ist aber alles ein bisschen beschränkt. Meine Meinung, kann man spielen, wenn man Tropico 3 und 4 mochte, muss man aber nicht, wenn man Tropico 3 und 4 hat.
Wenn ich dir da kurz reinkarten darf, dann können wir nämlich gleich noch ein anderes großes Mai-Spiel, weil wir es A, beide nicht gespielt haben, es aber genau nach dieser Erklärung funktioniert, können wir das noch kurz machen. Und zwar Mario Kart 8, der große Bestseller, der dafür gesorgt hat, dass Wii Us sich verkaufen, naja, geschnitten Brot noch nicht, aber ganzes Brot zumindest. Also es gibt überhaupt Verkaufszahlen für die Wii U, das ist ja schon mal was.
Und, auf jeden Fall.
Und also die einzige Person, mit der ich mich jetzt kurz geschlossen habe, die das auch gespielt hat, war unser lieber Follower, der blaue Fuchs. Ja, Robin hat, es kam mehr oder weniger so, ja, es ist halt Mario Kart, ne? Es ist so, genau wie Tropico 5, schön, dass es ein neuer Teil ist, schön, dass es einige Neuerungen gibt. Wir hätten jetzt aber auch den Super Nintendo rausholen können. Na gut, so heftig vielleicht nicht, aber da hättest du die GameCube-Version holen können und das wäre absolut in Ordnung gewesen. Es ist halt nur noch Feintuning. Es sind die kleinen Änderungen, es macht den Leuten immer noch Spaß. In erster Linie ist es eigentlich interessant, weil man sieht, dass Nintendo-Fans scheinbar einfach nur ihre 3-4 großen Reihen haben wollen und der Rest ist ihnen auch egal. Also Nintendo zeigt ganz klar, das ist eine First-Party-Konsole. Das, was ja am Anfang der Wii U erst anders versprochen wurde und dann doch wieder ein Rückzieher gemacht wurde und auch nur konsequent, weil Nintendo-Spieler einfach nur ihre Nintendo-Spiele haben wollen. Und wenn sie andere Spiele haben wollen, dann nehmen sie den PC oder kaufen sich eine zweite Konsole.
Ja, also das Problem, was halt bei der Wii U ganz klar da ist, ist, sie ist halt nicht so zugänglich wie die Wii. Ja, die Wii hatte diese Bewegungssteuerung und da fahren unheimlich viele Leute, warum auch immer, ich werde es nie verstehen können, fahren darauf ab und finden es total toll. Ich finde es total scheiße.
Wenn man 20 Minuten braucht, um im Menü irgendwas anzuklicken, weil dieses Scheißding nicht genau genug ist.
Ja, oder weil man ständig gegen seinen kleinen Bruder verliert, weil diese Dinger nicht scheiß genug sind. nicht genau genug sind. Nein, ich glaube, die Wii U hat einfach, Nintendo hat versucht, da in etwa dieselben Leute anzusprechen, hat aber nicht das Spiele-Line-Up gehabt und hat eben auch nicht die innovative oder intuitive Steuerung gehabt, weil es ja dann doch wieder relativ mit diesem Wii U-Pad ja dann doch wieder relativ altbacken ist, was die Steuerung angeht. Ja, da haben sie sich mit der Wii U einfach so ein bisschen in den Sand gesetzt und versuchen das jetzt noch zu retten. Und wie gesagt, es wird ein neues Zelda geben, das hat man auf der E3 gesehen. Da kann man sich drauf freuen. Ich würde es wahrscheinlich auch spielen, wenn ich eine Wii U hätte.
Das denke ich auch bei jedem Legend of Zelda. Das ist ja genau das, was ich meine. So, ja, neues Mario Kart, klar, würde ich spielen. Auch warum nicht? Immerhin irgendein Spiel, das für diese Konsole rauskommt. Oh, neues Zelda, ja, klar. Das ist ja genau das, was ich meine. Das sind natürlich alles gute Spiele, aber also nach neuen IPs musst du, die kommen alle 10 Jahre und wenn sich eine durchsetzt, dann wird die aber totgeritten. Unsere Kindeskinder werden wahrscheinlich noch Mario-Spiele spielen.
Ja gut, aber das kannst du nicht Nintendo allein vorwerfen.
Nein, natürlich nicht.
Assassin's Creed 5.
Ja, das ist, aber da kommen wir noch hin.
Ja.
Da kommen wir noch hin.
Oder Tropico 5.
Dark Souls 2.
Ich habe es mir gekauft, obwohl ich mir eigentlich gesagt habe, ich will erst Dark Souls 1 durchspielen. Find's momentan aber ganz gut, dass ich das nebenbei spielen kann, weil irgendwie Ich kann meinen Finger nicht drauflegen in die Wunde von Dark Souls 2, aber da ist eine und es flutscht einfach nicht so gut wie bei Dark Souls. Und ich meine, gut, Dark Souls ist auch kein Spiel, was sonderlich gut flutschen soll. Aber ich treffe auf mehr Hürden. Ich habe das Gefühl, dass Dark Souls 2 schwieriger ist wirklich und an manchen Stellen einfach, ja, unfairer als Dark Souls. Und das finde ich schade, weil das Dark Souls eigentlich nicht nötig hat.
Das hat man ja an diversen Stellen gelesen, dass die Steuerung... Ja, die Frage ist die Steuerung nicht mehr so knackig oder sind die Leute so in der Dark Souls 1 Steuerung drin und überhaupt und bla bla bla. Ich kann dazu ja leider nicht allzu viel sagen, da ich ja damals nach einem Fünftel oder einem Sechstel von Dark Souls 1 erstmal aufgegeben habe und mich vielleicht nochmal irgendwann dran traue, wenn ich meinen Master geschrieben habe und Langzeit arbeitslos bin. Mal schauen. Vielleicht kriege ich auch einen Job und sag dann, also, nee, dass ich will nicht meine Abende mit Frustration verbringen. Dafür habe ich doch den Tag.
Nee, aber es ist genau das. Also Dark Souls, habe ich das Gefühl, frustriert einen nur an ganz wenigen Stellen. Dark Souls 2 frustriert einen die ganze Zeit. Also nicht die ganze Zeit, aber es gibt wesentlich mehr Stellen, wo ich das Gefühl habe, natürlich, hier muss ich vorsichtig sein und taktisch vorgehen. Ja, das hast du bei Dark Souls auch. Aber wenn du die richtige Taktik hast, dann sind diese Stellen schneller vorbei. Und das ist eben bei Dark Souls 2 nicht der Fall. Also, wie gesagt, ich kann es auch nicht wirklich beschreiben, was mich daran stört, aber ich finde es einfach nicht so gut, muss ich sagen. Also es ärgert mich in vielen Stellen, ärgert es mich viel mehr als Dark Souls. Und das war schon schwer und das ist auch okay. Und das mag ich auch an Dark Souls. Aber Dark Souls 2 habe ich echt das Gefühl, dass es manchmal einfach zu unfair ist.
Ja. Wir,
und es sieht schlechter aus als Dark Souls 1.
Das hat man,
keine Ahnung warum, aber
das hat man sich ja auch seit dem ersten Trailer gedacht. Ich weiß noch, das war damals die erste Sache, die Till mir geschrieben hat. So, das sieht irgendwie schlechter aus und dabei ist es auch geblieben. Vielleicht sind dafür die Ladezeiten kürzer oder die Welt ist größer und mehr auf Open World. Ich weiß, dafür habe ich nicht genug technischen Insight, woran das liegt, dass die Grafik dann ein bisschen schlechter geworden ist. Aber zu deren Verteidigung, die Grafik war jetzt auch nie der erste Grund, warum man es gespielt hat. Also das kommt, sie ist immer noch so gut, dass du dich in dieser Welt verlieren kannst. Also so habe ich das zumindest von den Trailern her wahrgenommen.
Auf jeden Fall. Also da will ich gar nicht sagen, das Worldbuilding ist wieder sehr gut, nur nicht so gut irgendwie. Also wie gesagt, ich werde vielleicht irgendwann mal noch einen Blogbeitrag schreiben, wo ich die beiden Sachen miteinander vergleiche, aber es ist wirklich so ein Bauchgefühl bei mir bei Dark Souls 2, dass ich sage, ich weiß nicht, warum dieser Eindruck so ist. Ich meine, ich glaube, es sind einfach diese vielen Dinge, in denen es sich von Dark Souls unterscheidet, die es natürlich ein bisschen schwerer machen für jemanden, der viel Dark Souls gespielt hat, die es vielleicht dann einfacher machen für Leute, die mit Dark Souls 2 einsteigen und die eine lange Pause gemacht haben. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, ich werde irgendwann mal versuchen müssen, diese ganzen kleinen Details aufzuschlüsseln und dann zu sagen, deswegen macht mir Dark Souls 2 nicht so viel Spaß. Manchmal auch gar keinen.
Bevor wir uns aber zu viel um dieses Gefühl, was ja viele außer dir auch noch haben, drehen, gehen wir weiter. Ja. Und zwar ein ganz kurzes Ding, eigentlich mehr auch mit einem Statement verbunden. Fest, dass jetzt nach langer Zeit endlich auch für PlayStation 3 und PS Vita rauskam. Kam im letzten Quartal für die PS Vita raus, ist eigentlich mit dem ganzen Drehen und allem, was du ja dann auch über die Touchpanels gut machen kannst, wie gemaßschneidert für die Konsole. Nur fest ist jetzt halt, gut, das war damals auch ein Microsoft Exclusive am Anfang, deswegen ist das jetzt in Anführungszeichen ein schlechtes Beispiel, aber zurzeit ist hier überhaupt auch der Trend, machen wir Hotline Miami noch auf der PS Vita, machen wir FTL wollten sie machen, aber da haben die Macher gesagt, da ist der Bildschirm zu klein, das wird nicht gut, das machen wir nicht. Aber das ist zwar schön und gut, aber es ist halt dieses, ja, ist doch toll, total schön, solche Spiele auf der PS Vita zu haben, ja, aber nicht, wenn ich sie schon vor 2 Jahren gespielt habe. Was gemacht werden muss aus meiner Sicht ist, wenn die nicht nur den Handheld, wenn du Handhelds, die auf nicht wie Nintendo, also alle Handhelds, die nicht von Nintendo sind, müssen direkt, also und es betrifft jetzt in erster Linie Sony, weil Sony hat viele Spiele, wo sie sagen, wir wollen die im PSN haben, wir fördern Indie-Entwickler, aber sie müssen anfangen, all diese Spiele auch direkt mit PS Vita Support rauszubringen. Weil A, es reizt dich nämlich auch viel mehr, so ein großes Spiel, Killzone, Uncharted, das willst du auf dem Fernseher spielen oder auf dem Monitor. Du willst auf jeden Fall ein großes Bild, dafür sind die Spiele ausgelegt. Aber es sind diese kleinen Spiele wie Sound Shapes, wie Fez, die du auch mal einfach so zwischendrin, wenn du auf dem Bett hockst, auf eben so Gameboy-Größe spielen kannst und spielen willst. Und wo das auch gut funktioniert. Und ich hoffe, dass das zum Beispiel in diesem Fall Sony daraus lernt und einfach auch diese Spiele schneller getrennt für sehr niedrige Preise eben auch diese PS Vita-Version rausbringt, weil das könnte nochmal einen Schub geben, dass die Leute wirklich auch Bock haben, sich dieses Spiel zu holen. Also es müssen Spiele sein, die A, nicht auch gleich schon auf dem Smartphone zu spielen sind. Deswegen möglichst was mit den Indie-Entwicklern, die gefördert werden, auch aushandeln. Oder dass die Spiele so anspruchsvoll sind, dass wirklich nur die Leute, die ein super modernes Smartphone haben, das spielen könnten. Also, dass es sich einfach rentiert, wieder eine Handheld-Konsole zu haben. Aber das führt ja dann noch auf eine viel längere Diskussion. Einfach nur so als kleiner Gedankenanstoß. Ich finde es auf jeden Fall schön. Hätte ich eine PS Vita oder einen Grund, eine zu haben, würde ich fest auf jeden Fall darauf spielen, anstatt auf der PlayStation 3.
Ja, es wird halt noch interessant werden, wie die Zukunft von Handhelds aussieht. Also ich bin da wirklich hin und her gerissen. Zum einen möchte ich, dass es sie weiter gibt, zum anderen sehe ich aber auch einfach keinen Markt wirklich dafür mittlerweile. Gut.
Die letzten zwei großen Titel. Wollen wir mit der positiven Überraschung anfangen oder wollen
können wir? Können wir, doch. Lass uns mit der großen mit der Überraschung anfangen.
Die große positive Überraschung war Wolfenstein: The New Order, weil das eigentlich nur nach einem ziemlich hohlen, dummen Shooter aussah und auch, obwohl da Bethesda dran stand, dachte ich ganz lange, nee, das wird doch wieder so eine halbgare Scheiße. Es wird nicht Gearbox-Scheiße, aber es wird scheiße. Und dann kam das Spiel raus und es ist ein richtig guter, einigermaßen auf altmodisch getrimmter Shooter geworden.
Ja, also ich habe mir neulich noch einen Test davon angesehen und muss sagen, das sieht echt so aus, als würde es wirklich Spaß machen, einfach als Spiel zu spielen. Es nimmt sich ja auch selbst nicht so komplett ernst. Und deswegen, es ist jetzt kein First Day Buy oder so, wie man das nennt, aber wenn es das irgendwann mal, sag ich mal, für 20, 25 Euro im Sale gibt, würde ich da auf jeden Fall zuschlagen. Einfach, glaube ich, weil ich wirklich glaube, dass es Spaß macht. Es hat natürlich auch seine Ecken und Kanten. Ich glaube, es ist halt wieder so ein Spiel, was nicht, sag ich mal, so moderne Kriegsführung sein will oder irgendwie hard and gritty, sondern einfach zurück, ja, wie du sagst, so ein bisschen zurückgeht zu den Wurzeln von Ego-Shootern und die hatten irgendwie abgefahrene Waffen und eine kaum vorhandene Story, komplizierte Level und so weiter.
Ja, nee, und das Einzige, was ich bei, aber jetzt bloß keiner, es ist nur ein Gedankenauswurf, weil sonst verlieren wir uns vollends. Wolfenstein The New Order wäre dieses Spiel gewesen, wo ich verstehe, einfach weil es auch ja in Anführungszeichen Reboot ist oder ein Alternativ-Reboot. Die Nazis haben ja gewonnen in dieser Version von Wolfenstein. Und der BJ Blazkowicz ist 15 Jahre oder so im Koma, bla bla bla. Also alles sehr weit hergeholt, aber nimmt sich nicht ernst, muss keinen Sinn ergeben. Ich hätte es so schön gefunden, wenn der BJ Blazkowicz dann am Anfang des Spiels abgeknallt wird und die Krankenschwester, in die er verliebt ist, die Protagonistin wäre, die sich wild durch Nazi-Horden ballert.
Das wäre cool gewesen.
Das wäre richtig cool gewesen, einfach nur, weil dieses Spiel dann wirklich, dann hätte es endgültig diesem, Alter, dieses Spiel muss keinen Sinn ergeben. Das muss kein unglaublich brawly White Man sein, der Season from War, sondern ist einfach nur eine wütende Frau, die ziemlich angepisst ist von den Nazis und zurückschlägt. Das wäre so, die diverse Szenen, auch Subszenen des Gamings hätten sich unglaublich gefeiert, glaube ich, über sowas. Und wenn nicht in einem solchen Spiel, das ich am Anfang schon nicht ernst nehmen muss, wann dann? Wann dann, um nicht einen soften Eintritt für mehr weibliche Protagonisten zu machen?
Wir können ja mal eine kleine Petition starten an Machine Games, die das Spiel entwickelt haben. Vielleicht ist das ja Stoff für ein DLC, man weiß es nicht.
Oder für einen nächsten Teil. Also ich glaube schon, dass die damit genug Schotter machen, dass sich das lohnt, da weiterzumachen. Aber egal. Hoffen wir es. Ja, kommen wir, also es ist wirklich schade, dass wir uns so viel Zeit mit dem April vorhin gelassen haben, aber ja. Wir haben über das Spiel, über das wir jetzt sprechen, eigentlich schon im Vorfeld so viel gesprochen und Johannes und ich dürfen uns auf die Schulter klopfen, denn wir hatten eigentlich mit allem recht, was wir gesagt haben.
Ja, mit fast allem. Es hat weniger Assassin's Creed, als wir gedacht haben, glaube ich. Ja. Aber
Watch Dogs. Watch Dogs kam Ende Mai raus und es ist ein generisches Open-World-Spiel ohne wirklich eigene Identität. Ein paar coole Gimmicks, aber ich kenne jetzt kein Open-World-Game, kein größeres aus der letzten jetzt Konsolengeneration, weil ich ja Konsolenspieler bin, das nicht irgendwelche Besonderheiten hatte. Ich habe immer so Kleinigkeiten gefunden in Batman Arkham Asylum, in Sleeping Dogs, in GTA sowieso als Vorreiter meistens. Just Cause 2, wo du dich mit diesem Grapple-Hook einfach an allem festhängen kannst und mit einem Jet in ein Haus reinfliegst, einfach nur weil du es kannst und im letzten Moment den Grappling-Hook dann aber an eine Palme und du siehst noch, wie das Flugzeug geht. Wunderschön. Das sind Spiele, die haben einfach eigenen Charakter, weil sie so schön blöd und eigenständig sind, dass du machen, Saints Row wäre auch ein gutes Beispiel, die sind so blöd oder so individuell zumindest, dass du Spaß hast mit Open World. Und ja, Watch Dogs hat für mich so gut wie nichts davon. Es sieht nach flüssigem, gutem Gameplay aus, sehr solide, aber eben nicht mehr. Die Story sieht zum Kotzen generisch aus. Also Watch Dogs ist so richtig fokusgruppenorientierter Brei geworden. Und das finde ich schade, weil die haben es drauf, gameplay-technisch, nur sie machen nichts draus. Weil jeder 10-Jährige, der noch nie ein Videospiel angefasst hat, ich habe das Gefühl, meine Mutter könnte dieses Spiel nach dem Tutorial wahrscheinlich sogar. Es wäre ein bisschen zu hektisch, aber jeder Depp soll dieses Spiel können.
Und das, ja, aber das ist ja genau der Grund, warum es halt das ist, was es ist. Damit es jeder Trottel spielen kann, damit es jeder kauft, damit jeder auf diesen Hype reinfällt. Und ich meine, in allen Tests wird gesagt, Watch Dogs ist ein tolles Spiel. Ist es wahrscheinlich auch. Es macht wahrscheinlich auch wirklich Spaß. Aber es gibt dir halt nichts. Es ist halt Videospiel-Fastfood. Ja? Du weißt, worauf du dich einlässt, du weißt, was du bekommst. Und am Ende hast du aber das Gefühl, ja, okay.
So, warum habe ich das jetzt gespielt?
Eben. Also, und das ist halt so schade eigentlich, weil Ubisoft da jede Menge Geld reinsteckt und dann am Ende halt nichts dabei rauskommt, was, ich will jetzt nicht sagen, die Welt verändert, aber was das Genre oder das Spiel, das Medium Videospiel an sich ein bisschen weiterbringt. Und die Chance hätten sie, würden sie sich halt was trauen. Sie trauen sich aber nicht, weil es dann nicht so viel Geld machen könnte, weißt du? Und das ist einfach diese schreckliche interne Logik
und
des Kapitalismus.
Halt, es ist noch merkwürdiger im Hinblick darauf, dass sie ein Spiel gleichzeitig aber wie Far Cry 3 gemacht haben. Und da siehst du einfach, wie groß diese Firma ist und wie unabhängig die voneinander arbeiten. Weil das sind ja Spiele, die dann wenigstens... Far Cry 3 war ja ein Spiel, das tatsächlich es geschafft hat, genug zu vermitteln, dass nicht jeder Depp immer alles schafft, sondern du musst schon gewisse Skills an den Tag legen. Und bei First Person ist das ja auch nochmal was anderes. So, wie gut kannst du dich durchstealthen? Also, wie gut passen die Gegner auf? Klar gibt's da verschiedene Schwierigkeitsgrade und. Aber Watch Dogs ist dann halt, genau wie Assassin's Creed, so ein Spiel, das wird nie schwer. Es weigert sich schwer zu sein, weil schwer könnte heißen, dass Leute das Spiel ausmachen. Wenn Leute das Spiel einmal weglegen, ist ja auch tatsächlich bei Umfragen belegt, gibt's viele Leute, die fassen das Spiel nie wieder an.
Naja, man muss dazu sagen, es wird dann schwer, wenn du es nicht so machst, wie die Entwickler es genau vorgesagt haben. Dann wird's schwer. Das ist nämlich genau das Problem bei Assassin's Creed und so weiter. Deswegen regen sich ja immer alle über diese Abhörmissionen auf, ja? Weil die Entwickler halt ganz genau irgendwie zwei, drei verschiedene Wege definiert haben, die du gehen musst, um das ordentlich abzuhören, weil dir das aber nirgendwo, also, ne, da muss man sie natürlich auch loben, mutig, dass ihr uns das nicht vorschreibt.
Eine Highlighted Route.
Oder, ne, mit einer, eben, mit so einer vorgeschriebenen Route oder sowas, aber dann muss man sie auch wieder schelten, weil wenn ich irgendwie eigenständig aktiv bin, kann ich halt nichts reißen. Mhm. Und das ist wohl bei Watch Dogs eben genau der Fall. Das kommt auch in dem Rock Paper Shotgun
Meinungsartikel
Review, den wir, glaube ich, schon mal verlinkt haben. Kommt es ja auch so rüber, ne? Solange du halt tust, genau das tust, oder das Offensichtliche tust, was die Entwickler dabei gedacht haben, dann hast du den Flow und dann flutscht das Spiel, aber sonst, Ja, und es ist, wie gesagt, ist schade. Also es ist wirklich so weit, ich meine, mittlerweile bin ich ja wirklich so weit, dass ich denke, wann kaufe ich mir ein Spiel? Kaufe ich mir es am Release-Tag? Kaufe ich es mir, wenn es ein bisschen runtergesetzt ist? Warte ich 2 Jahre, bis es halt eine absolute Budget-Version ist für 7 € oder sowas? Und Watch Dogs, muss ich sagen, ist gar nicht auf dieser Liste. Einfach weil, ja, ich habe nicht das Gefühl, irgendwas Neues zu bekommen. Und das spielt, das interessiert mich halt nicht. Natürlich, bei Wolfenstein habe ich das auch nicht. Das, weiß ich auch, dass ich jetzt nichts irgendwie Neues bekommen werde, aber ich weiß, dass ich wenigstens Spaß dabei haben
Richtig.
Werde.
Richtig. Es ist dieser angesprochene Charakter. Das Spiel hat ein eigenes Gesicht. Du weißt genau, was du bekommst. Du bekommst lustigen Nazi-Schwachsinn, völlig over the top. Und bei Watch Dogs kriegst du halt diesen 0815 Actionfilm. Wer soll denn darauf Lust haben? Der Grund, warum ich zum Beispiel auch, gehen wir in den Juni, warum ich mir irgendwann auch, wenn es runter so auf 20 € ist, Murder Soul Suspect angucken werde. Es ist zwar weitestgehend gefloppt in Reviews, wobei es auch durchaus wieder Spielraum gibt, wie übrigens bei so ziemlich jedem Square Enix-Titel, der dieses Jahr rauskam. Lightning Returns und Thief lassen grüßen. Aber was halt immer wieder kam, ist die Story des Spiels, wie sie mit diesem Geistersetting umgehen. Es ist ja mehr so im Stile Heavy Rain und sonst was, wenig Gameplay, sondern mehr rumlaufen und ein bisschen die Geschichte aufsaugen, dass das in sich geschlossen sei und eine in sich geschlossene Geschichte sei. Und wenn die so vorgetragen ist, dass ich das Gefühl habe, das ist eine eigenständige Geschichte, dann gehe ich da raus mit, ja, war ganz nett, aber ich hatte meinen Spaß. Und nicht, das war jetzt Zeitverschwendung. Warum habe ich mir das gegeben? Warum mache ich das überhaupt?
Ja, ich meine, es ist Murder Soul Suspect und Watch Dogs ist ein schönes Beispiel. Also Murder ist halt ein Spiel, was einen ganz klaren Fokus hat. Wir erzählen hier diese Geschichte und wir machen das mit einer jetzt vielleicht nicht hundertprozentig innovativen, aber doch ja mit einer Idee, die noch nicht da war so bisher. Und Watch Dogs setzt halt auf alles Altbekannte. Und Murder Soul Suspects ist in vielen Sachen halt nicht so rund, läuft nicht so rund, vielleicht nicht so gut, aber das, was es macht, das macht es eigentlich ganz, ganz in Ordnung anscheinend. Und deswegen macht es auch Spaß. Und es hat halt, wie du sagst, es hat halt mehr Charakter, weil es eben Dinge versucht, ja, weil es sich sagt, wir testen jetzt mal die Grenze aus. Wir versuchen mal eben, wie es ist, einen Geist zu spielen und Dinge in Dinge einzudringen oder sowas, ja.
Ja, und das ist genau das, was ich meine. Einfach, wenn eine eigene Idee da ist, dann ist zumindest das Potenzial da, dass du sagst, oh, das habe ich noch nicht gesehen. Und allein diese erste Erfahrung kann schon viel wert sein. Wir haben uns jetzt sehr viel Zeit gelassen, wie letztes Mal
wie
auch
immer.
Schon.
Ja, ja.
Das Konzept ist
ja auch bescheuert von uns, das muss man ja auch ganz klar sagen, hier zu glauben, dass wir 3 Monate abhandeln können in 20 Minuten.
In 15.
Aber.
ja, besonders jeder von uns hat irgendwie 8 Spieler auf einer Liste. Wir müssten die ja. Keine 60 Sekunden. Wir machen, wir zweiteilen diese Sitzung jetzt. Das hier ist der etwas längere Teil gewesen. Wir haben es zumindest durch April, Mai, Juni geschafft, was uns interessiert hat. Wenn ihr noch Spiele habt, die euch interessiert haben in diesen Monaten, seien es die größten Flops, die Geheimtipps mit Ecken und Kanten oder der Superhit, den wir völlig übersehen haben, dann lasst uns das bitte wissen. Denn wir wissen ja auch nicht alles, wie ihr immer wieder merkt. Wir melden uns dann nächste Woche, kommt dann der zweite Teil, wo wir noch ganz kurz über die E3 reden wollen. Diesmal eben, ich habe ja schon 2 Blogposts dazu gemacht, aber es gibt unseren Lieblingsentwickler Ubisoft, die wieder ordentlich ins Wurstfach gegriffen hat. Und das wollen wir uns nicht nehmen lassen, darüber zu reden. Da kann man vielleicht auch noch 1-2 andere Diskrepanzen, die wir immer noch sehen und die sich immer noch nicht ändern in Sachen Videospiele und auch Videospieljournalismus zurzeit so tun oder eben nicht tun. Und zum Abschluss kriegt ihr dann auch noch bei all dem Rückblick auf das, was rauskam, was Johannes und ich eigentlich so spielen. Ja, das wäre das Programm fürs nächste Mal. Johannes, möchtest du die Zuhörer freundlich verabschieden?
Ja, das war's auch dieses Mal, heute von diesem spannenden Spieltag hier in Brasilien. Ich hoffe, Sie schalten auch das nächste Mal wieder ein, wenn Herr Kahn und ich uns über Dinge auslassen, von denen wir keine Ahnung haben. Vielen Dank.
Bis nächste Woche. Tschö.